Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der 5. Sure, der Sure Mo'edeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Koranverses, der darauf hinweist, dass Jesus Christus die Tora, die richtungsweisend und geisterhellend für die vorausgegangenen Gläubigen war, nicht verwirft. Er und das richtungsweisende und geisterhellende Evangelium bestätigen die vorausgegangene Tora. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Nach den vorausgegangenen Propheten sandten wir Jesus, den Sohn der Maria, der die Tora, die vor ihm hinabkam, bestätigte. Ihm gaben wir das Evangelium, in dem Licht und Rechtleitung war, und das die Tora, in dem Licht und Ermahnung für die Gottesfürchtigen war, bestätigte.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 25. Mai 2022, gleich dem 4. Chordat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Gewehrkugeln für Reporter und Wahrheit. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer, revolutionär zu bleiben ist wichtiger als revolutionär zu sein. Iran, Ghalibov erneut zum Parlamentspräsidenten gewählt. Und Amir Abdullahian konsultiert mit Außenministern der Region zum Sand- und Staubproblem. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer, revolutionär zu bleiben, ist wichtiger als revolutionär zu sein. Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans betonte bei einem Treffen mit Mitgliedern des islamisch-iranischen Parlamentes, revolutionär zu bleiben ist wichtiger als revolutionär zu sein. Ayatollah Khamenei, das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden und den Abgeordneten des iranischen Parlaments die Befreiung von Khorramshahr als Symbol für die Verwandlung einer bitteren Gleichung in eine süße Gleichung sowie als nationale Erlösung bezeichnet. Unter Bezugnahme auf die Faktoren der Änderung dieser Gleichung sagte er: Die Grundlagen für die Überwindung schwieriger, komplexer und bitterer Bedingungen und die Erreichung von Sieg und Erfolg sind dschihadistisches Handeln, Entschlossenheit, Initiativen, Selbstaufopferung, langfristige Visionen und vor allem Aufrichtigkeit und Vertrauen in den allmächtigen Gott. Das geehrte Revolutionsoberhaupt bezeichnete das iranische Parlament als eine der Hauptsäulen der Verwaltung des Landes und hob hervor, die korrekte Kenntnis der Fähigkeiten und Schwachstellen ist eine der wichtigsten Punkte, weil der Feind unsere Fehler und Irrtümer mehr beobachtet, als er auf seine eigenen Fähigkeiten hofft. Unter Hinweis auf die Größe, Bevölkerung, Geografie, Geschichte und das vielfältige Klima Irans hob er hervor: Die Verwaltung eines Landes mit den Verhältnissen unseres lieben Iran ist eine wichtige Aufgabe und angesichts der derzeitigen besonderen Bedingungen in der Welt ist diese natürlich schwierig und komplex. Ayatollah Khamenei erläuterte die Gründe für die besondere Situation in der Welt und erläuterte, dass die feindlichen Rivalitäten der Mächte und die Drohungen der Atommächte gegeneinander, die zunehmenden militärischen Bewegungen und Bedrohungen und der Krieg vor Europa, die Pandemie und die weltweite Bedrohung der Ernährungssicherheit alles Faktoren seien, welche die derzeitige Weltlage zu etwas Besonderem machen, und in einer solchen Situation ist das Management von Ländern schwieriger und komplizierter geworden. Er wies darauf hin, dass zusätzlich zu den Bedingungen, die in allen Ländern vorherrschten, Iran ständig von den Weltmächten in verschiedenen Dimensionen herausgefordert wurde, aufgrund eines neuen Staatsmodells, der religiösen Demokratie, welches die Regulierungen des imperialistischen Herrschaftssystems gestört habe. Der oberste Führer der Islamischen Revolution betonte unter Hinweis darauf, dass die Islamische Republik sich gegen alle Feindseligkeiten abgeschirmt habe, Fortschritte mache und erfolgreich sei. Iran, Ghalibov erneut zum Parlamentspräsidenten gewählt. Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Borel Ghalibov ist erneut in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Abstimmung im Parlament am heutigen Mittwoch erhielt Ghalibov 194 der insgesamt 281 abgegebenen Stimmen und wurde somit zum dritten aufeinanderfolgenden Jahr zum Präsidenten des 11. islamisch-iranischen Parlaments gewählt. Zum ersten und zweiten Stellvertreter Ghalibovs wurden Ali Nikzad und Abdulrezzar Mesri gewählt. Präsident und Vorstand des iranischen Parlaments werden jedes Jahr neu gewählt. Im iranischen Parlament vertreten 290 Abgeordnete ihre Wahlkreise. Amir Abdullahian konsultiert mit Außenministern der Region zum Sand- und Staubproblem. Der iranische Außenminister sprach telefonisch mit den Außenministern von Syrien, Irak und Kuwait über das Problem der Sand- und Staubstürme. Bei diesen Konsultationen, die am Dienstag stattfanden, wurde vereinbart, dass eine Expertendelegation mit Vertretern der Umweltorganisation und des Außenministeriums sowie anderen relevanten Institutionen unseres Landes unverzüglich in den Irak und nach Syrien aufbrechen soll. Im Austausch mit ihren Amtskollegen wird die Delegation das Thema der kollektiven regionalen Zusammenarbeit im Umgang mit Sand- und Staubbelastungen der Luft auf die Tagesordnung für rasche Maßnahmen setzen, um wirksame Lösungen zu finden. Da ein Teil der regionalen Zusammenarbeit zum Umgang mit dem Sand- und Staubproblem auf die aktive Beteiligung und Zusammenarbeit mit der saudischen Regierung zurückgeht, wurde in dieser Hinsicht beschlossen, dass der irakische Außenminister dieses Thema mit seinem saudischen Amtskollegen weiterverfolgen wird, damit sich dieses Land ebenfalls an der regionalen Initiative beteiligt, um zur Lösung des Problems beizutragen. Zuvor hatte Außenminister Amir Abdullahian dieses Thema bei seinem letzten Telefongespräch mit seinem türkischen Amtskollegen erörtert und dieser erklärte die Bereitschaft seines Landes, sich aktiv an diesen Konsultationen und Kooperationen zu beteiligen und daran mitzuarbeiten. Sand- und Staubstürme, vor allem aus dem Irak, haben in letzter Zeit mehrfach zur Schließung von Schulen, Ämtern und Büros in der iranischen Hauptstadt Teheran sowie in den meisten west- und südwestiranischen Provinzen geführt. Borelikani fordert nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Iran und Europa. Der stellvertretende iranische Außenminister Ali Borelikani betonte bei einem Gespräch mit Ettore Francesco Segui, dem Generalsekretär des italienischen Außenministeriums, internationale Bedingungen und Bedrohungen fordern kontinuierliche Konsultationen, eine konstante Interaktion sowie Bemühungen um eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Iran und Europa. Die dritte Runde der politischen Gespräche zwischen der Islamischen Republik Iran und Italien fand am Dienstag in Teheran statt. In Bezug auf die historischen Verbindungen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte Vize-Außenminister Borelikani, die aktuelle internationale Situation und die großen Bedrohungen, insbesondere für die Energiesicherheit und die Ernährungssicherheit und folglich die nationale Sicherheit der Länder dieser Welt und insbesondere in Europa, fordert kontinuierliche Konsultationen, Interaktionen sowie die Hinwendung zu einer dauerhaften Zusammenarbeit zwischen Iran und Europa. Er betonte außerdem die Notwendigkeit einer gemeinsamen Anstrengung zur Bekämpfung des Terrorismus. Die Differenzen zwischen Iran und Europa und ihre Meinungsverschiedenheiten bei verschiedenen regionalen und internationalen Fragen sind eine Realität, aber die Möglichkeit, Differenzen zu einem Thema zu machen, um gegenseitiges Verständnis und Kooperation zu fördern, das ist ebenfalls eine beachtenswerte Wahrheit, fügte er hinzu. In Bezug auf die gemeinsamen Bereiche der Konsultation und Zusammenarbeit in regionalen Fragen forderte Borelikani praktische Maßnahmen zur Schaffung von Frieden und Stabilität in Afghanistan und im Jemen und sagte, die strategisch wichtigste Lektion in der Geschichte unserer Region in den letzten 20 Jahren ist die Präsenz und das Vorgehen des Westens und der NATO in Afghanistan. Dieses impliziert an sich, dass die zukünftige Stabilität und Sicherheit der Welt nicht über den Weg des Unilateralismus und Militarismus hinausgeht, der daraus hervorgeht. Ettore Francesco Segni, der Generalsekretär des italienischen Außenministeriums, äußerte sich zufrieden über den Besuch in Teheran und bekundete das Interesse Roms an einer Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran. Er erwäge nicht die handelspolitischen und wirtschaftlichen Kooperationen im Einklang mit den nationalen Interessen beider Länder zu ignorieren und begrüßte den Vorschlag, den Umfang der Konsultationen auf verschiedenen Ebenen und auf verschiedene Themen zu erweitern. Weiter betonte er die Fortsetzung all dieser Maßnahmen. Der Generalsekretär des italienischen Außenministeriums lobte die humanitären Maßnahmen der Islamischen Republik Iran, einschließlich der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge, und äußerte die Hoffnung über eine Fortsetzung der bilateralen Zusammenarbeit, um Stabilität und Sicherheit in Afghanistan zu stärken. Iran und Russland sprechen über Ausbau des Kernkraftwerks Bushehr. Der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation berichtete, dass Teheran und Moskau Gespräche über die Entwicklung der Phasen 2 und 3 des Kernkraftwerks Bushehr führten. Die iranisch-russischen Beziehungen sind sehr gut, insbesondere in der Nuklearfrage, so Behrouz Kamalvandi, der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, am Rande eines Treffens zwischen dem iranischen Ölminister Javad Oji und dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexander Nowak in Teheran, und ergänzte, dass Teheran und Moskau über die Entwicklung der Phasen 2 und 3 des Kernkraftwerks Bushehr verhandelten. Kamalvandi fügte hinzu, dass das Kernkraftwerk Bushehr ein großes Projekt sei, das viele Investitionen erfordere, daher müssten finanzielle Fragen berücksichtigt werden, und diesbezüglich verhandle man mit Russland. Der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation sagte außerdem, dass der Besuch des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten und der ihn begleitenden Delegation in Teheran im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung in allen Bereichen erfolge, und fügte hinzu, dass Iran und Russland gute nukleare Beziehungen unterhielten und man diese Beziehungen erweitern wolle. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise klar bei Temperaturen um 21 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 14, Mashhad 21, Isfahan und Shiraz jeweils 22 und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück Mehroma, gesungen von Salar Arili.
خیالی چیستی خواهی بی خیالی چیستی عشقی بگو آهی بگو راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوزادم نزد راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوزادم نزد دیگر بگو با من سخن گاهی بگو غم خوار دل ای مهنه از درد من آگه من لحنه به لحنه از دردم آگه خلوت من سرزده یک ره در آساغر زده آخر نگویی سرزده از من چه کوتاهی بگو گشته شیداییم دیوانه رسواییم تو هرچه میخوایی بگو با من بگو بگو.
Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Gute Unterhaltung. Moral islamisch gesehen. Was ist noch laut Islam zur Wahrung der Einheit in der Gemeinde zu beachten? Sie erfahren es in diesem Teil. Liebe Freunde, wir haben in den bisherigen Teilen öfters auf das Prinzip der Gerechtigkeit in der islamischen Gesellschafts- und Staatsordnung hingewiesen und gesagt, welche bedeutende Rolle die Gerechtigkeit in der Schöpfungsordnung und bei den von Gott aufgestellten Geboten spielt. Unrecht und Ungerechtigkeit bilden genau das Gegenteil zu diesem Grundsatz, und wenn sie sich in den Grundfesten der Gesellschaft breit machen, können sie ihr ernsthaft schaden und ihre Existenz in Gefahr bringen. Aber das politische und soziale System des Islams, welches auf Prinzipien wie Einheit, Friede und Freundschaft, Herstellung der Gerechtigkeit und Liebe zum Mitmenschen basiert, erlaubt keinerlei Unrecht. Allerdings lassen die Verlockungen von Macht und Reichtum niemals die Opportunisten in Ruhe. Die Verwirklichung der Gerechtigkeit ist ihnen ein Dorn im Auge, und daher bekämpfen sie mit den verschiedensten Intrigen und aufgrund heimtückischer Pläne das gerechte islamische System. Sie tun dies, um durch Unrecht und Diskriminierungen die Gesellschaft aus der Bahn der Gerechtigkeit zu werfen und sich für ihre eigene Person oder ihre Gruppe Vorteile zu verschaffen. Aus genau diesem Grund hat der Islam Mohammeds, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, es ernsthaft untersagt, zu solchen Unterdrückern zu tendieren. In der Sure 11, Hud, mahnt Gott im Vers 113: Und nähert euch nicht denen, die Unrecht tun, und nehmt sie euch nicht zur Stütze, denn sonst berührt euch das Straffeuer für die Anerkennung von Unrecht. Ihr habt letztendlich außer Allah keinen Freund und Schutzherren. Dann, wenn ihr euch den Unrechttuenden nähert, wird euch keine Hilfe zuteil werden und ihr werdet keinen Helfer finden. Zweifelsohne würde niemals ein ungerechtes System entstehen, falls die Menschen und Völker sich nicht zur Annäherung an die Unterdrücker durch deren Verlockungen und Drohungen verleiten ließen. Dann könnte kein einziger Unterdrücker ihr Schicksal beherrschen und ihnen seinen Willen aufzwingen. Man beachte, dass der Koran im letzten Abschnitt des obigen Verses warnt, dass eine Gesellschaft, die sich der Herrschaft von Unrechttuenden beugt, nicht nur kein gutes Leben haben wird, sondern selber die bitteren Resultate dieser Einwilligung in Unterdrückung und Unrecht zu spüren bekommt und keiner den Menschen in dieser Gesellschaft helfen wird, wenn sie schließlich das Unrecht der Unterdrücker nicht mehr tragen können. Sie werden selbst von Gott keine Hilfe erhalten, weil sie ja die gerechte, Gottes Willen entsprechende Ordnung und Gott, der der wahre Fürsorger und Freund der Menschen ist, außer Acht gelassen haben. Einige oberflächlich denkende Leute hegen die Vorstellung, dass wenn die Unrechttuenden über das Schicksal der Gesellschaft herrschen, nur eine bestimmte Gruppe sich die Strafe einbrocken würde und sie selber verschont und heil blieben. Aber das ist eine Illusion. Denn im Koran heißt es im Vers 25 der Sure 8 an Fall: Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten, sondern alle, ob nun diejenigen, die den Unterdrückern halfen, oder diejenigen, die gleichgültig blieben und schwiegen. Und wisset, dass Allah streng im Bestrafen all derer ist, die bei der Entstehung von Unrecht eine Rolle gespielt haben ist. Ein sehr wichtiger Punkt im eben angeführten Vers ist die Wahrheit, dass die Unterwerfung unter die Unrechttuenden und ihre Unterstützung nicht nur das Leben der Menschen bitter werden lässt, sondern Gott auch nicht verzeiht, wenn jemand gegenüber dem Unrecht gleichgültig bleibt. Gemäß unveränderlichem Gesetz Gottes geht er gegen die, die unterdrücken, und jene, die die Unterdrückung akzeptieren, auf die gleiche Weise vor. Es heißt im Vers 45 der Sure 22 Hajj: Wie viele Städte und Orte, deren Bewohner Unrecht taten, vernichteten wir, so dass die Dächer ihrer Häuser einstürzten, und wie viele Brunnen wurden bitter und verlassen, und hochrangende Schlösser der Unterdrücker wurden zerstört, und es blieb keine Spur von den Inhabern von Macht und Reichtum erhalten. Gemäß diesem Vers sind viele Zivilisationen deshalb zugrunde gegangen, weil sie Unrecht begingen. Der Islam lehnt Unrecht und Unterdrückung ab. Im Islam gibt es keine Rechtfertigung für die Unterwerfung unter ungerechte, gewaltsame Regimes. Entweder müssen sich die Gläubigen gegenüber den Unterdrückern erheben und sie bekämpfen, oder sie müssen, falls dies absolut nicht möglich ist, das Gebiet zur Wahrung der Religion verlassen und von außen ihren Kampf fortsetzen, bis den Unterdrückern das Handwerk gelegt wurde. Darüber heißt es im Koran in der Sure 4, Nisa, im Vers 97, diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht tun, indem sie das Unrecht der Unterdrücker akzeptieren, zu jenen sagen sie: In welcher Lage habt ihr euch befunden? Sie sagen: Wir waren Unterdrückte im Lande. Sie, die Engel, sagen: War Allahs Erde nicht weit, so dass ihr darauf hättet auswandern und euch aus der Macht der Unterdrücker befreien können? Jene aber, die weiter die Unterdrücker akzeptierten, ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, und wie böse ist der Ausgang. Laut der Anti-Unterdrückungskultur des Islams ist es für alle eine Pflicht, Unterdrücker zu bekämpfen. Diese Verantwortung wächst, wenn irgendwo ein unterdrückerisches System die Menschen unter ihrer Fuchtel dermaßen ungerecht behandelt, dass sie laut um Hilfe rufen. Für einen solchen Fall hat Gott im Koran in der Sure 4 Nisa im Vers 75 klargestellt, welche Mission den Mitgliedern der islamischen Gesellschaft obliegt. Er wendet sich in diesem Vers besonders an diejenigen, die keine richtige Verantwortung gegenüber den Unterdrückten verspürt, und spricht, Sure 4, Nisa 75, Was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg, und zwar für die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern kämpft, die unter der Herrschaft der Unterdrücker leiden, und die sagen, unser Herr, bringe uns aus dieser Stadt heraus, deren Bewohner ungerecht sind, und schaffe uns von dir aus einen Schutzherrn, und schaffe uns von dir aus zu unserer Rettung einen Helfer. Abschließend gelangen wir insgesamt zu dem Ergebnis, dass die islamische Gesellschaft dann ihre Einheit und ihren Zusammenhalt wahren kann, wenn die Hoffnung auf Herstellung von Gerechtigkeit besteht. Sie muss außerdem stark sein und in ihr muss eine Atmosphäre herrschen, die angefüllt ist mit Menschenliebe. Ihre politische und soziale Ordnung darf außerdem keine Spur von Unrecht und Unterdrückung aufweisen. Hören Sie nun unser zweites Musikstück unter dem Titel Qalbe Safid, Weißes Herz. Gesungen wird es von Hojat Ashrafzadeh.
بین مرگ و زندگی خاطر است که چشای بست یادت میاره مثل گم کردن و پیدا شدن نفسای خست یادت میاره روی تخت گرم بیمارستان پشت شیشه های بارونی و خیز قطر قطر زندگی تو دوره کن لحظه لحظه خاطراتو بنویس بنویس آینه قدی عشق روبروی تن بیمار منه واسه موندن یه فرشته نجات مثل پروانه پرستار منه بگو به شهر بی تماشا بگو ماه من از شبای یلدا بگو از اتفاق لحظه لحظه به فردا بگو بگو به شهر بی تماشا بگو ماه من از شبای یلدا بگو از اتفاق لحظه لحظه من از آفتاب صبح فردا یه امید تازه یه قلب سفید وارث نجیب بانوی قریب حس امنیت و آرامش من ناجی شریف لحظه های سخت عشق بی وقفه پرستار وطن بگو به شهر بی تماشا شبای یلدا بگو از اتفاق لحظه لحظه من از آفتاب صبح فردا بگو
<تص-> Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Gewehrkugeln für Reporter und Wahrheit.
Shirin Abu Akleh war eine palästinensische Reporterin, die während ihrer Arbeit am 11. Mai 2022 in der Stadt Jenin durch einen Kopfschuss von der zionistischen Armee getötet worden war. Shirin Abu Akleh wurde 1971 in einer christlichen Familie in Beit al-Muqaddas, Jerusalem, geboren und hat in Jordanien ein Architekturstudium aufgenommen. Dieses Fach gab sich nach einiger Zeit auf und begann Journalismus zu studieren. Nach Studienabschluss und Rückkehr nach Palästina arbeitete sie bei verschiedenen Medien und ab 1977 bis zum Schluss für das Büro des Satellitenfernsehens Al Jazeera. Shirin Abu Akleh hat 3 Jahrzehnte lang der Weltbevölkerung die Botschaft Palästinas zu Gehör gebracht. Die letzte Nachricht, die sie mit E-Mail schickte, lautete: Die Armee des zionistischen Regimes hat Jenin gestürmt und dort ein Haus umzingelt. Sobald Einzelheiten bekannt sind, werde ich sie dem Sender zukommen lassen. Shirin Akleh war überall präsent, wo sich Wichtiges und Schicksalhaftes ereignete. So auch bei der Al-Aqsa-Intifada, den Kämpfen um Beit al-Muqaddas, in Gaza, im Westjordanland und in den besetzten Gebieten. In ihrem Video während ihrer letzten Anwesenheit in Jenin sagt sie: Jenin steckt in einer sehr sensiblen Lage. Es herrscht eine hohe Kampfmoral. Es war ein Mittwoch. Die Reporterin trug wie immer zum Schutz die Weste, durch die sie als Pressemitglied erkennbar wurde. Als sie sich am frühen Morgen auf den Weg in die Gegend zwischen dem Flüchtlingslager Jenin und dem Dorf Burgin machte. Die bewaffneten Soldaten des Besatzerregimes hatten dort das Haus eines Palästinensers umzingelt. Nachdem sie damit nichts erreicht hatten, eröffneten sie plötzlich das Feuer auf die anwesenden Journalisten. Shirin wurde von der Kugel eines zionistischen Schützen am Kopf getroffen und stürzte zu Boden. Nur einige Augenblicke zuvor war Ali al-Samoudi, der als Produzent für Al Jazeera in Jenin arbeitete, am Schulterblatt von einer Kugel der Zionisten getroffen worden. Shirin Akleh wurde von ihren Mitarbeitern sofort ins Krankenhaus gebracht. Doch konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden. Ganz Palästina überkam große Trauer und Empörung. Die Behörden der Zionisten aber behaupteten, dass Frau Abu Akleh aus Versehen im Gefolge eines Schusswechsels zwischen den israelischen Armeekräften und den Palästinensern getötet worden sei. Ihr Kollege Ali al-Samoudi, der alles miterlebt hatte, dementierte, dass palästinensische Kräfte auf dem Schauplatz gewesen wären und gab bekannt, dass die zionistischen Kräfte ohne jegliche Vorwarnung auf sie geschossen haben, obwohl sie die Reporterwesten trugen. Laut Bericht von Al Jazeera hat das zionistische Regime die Zeremonien zur Beisetzung von Shirin Abu Akleh gestört. Und den lokalen Quellen gemäß verhinderten die zionistischen Militärkräfte, dass die Trauernden die Bahre der Toten schultern. Mit Gewalt wurde die Leiche wieder ins Krankenhaus zurückgebracht. Das palästinensische Rote Kreuz berichtete, dass die israelischen Besatzerkräfte daraufhin sogar die Trauernden, die sich vor dem Krankenhaus versammelt hatten, angriffen und Dutzende von ihnen verletzten. Schließlich wurde die Shirin Abu Akleh im Dawood Nabi Friedhof in der Stadt Al-Quds beigesetzt. Nach diesen Vorfällen haben die Vereinten Nationen die Tötung der Al Jazeera-Reporterin verurteilt und sofortige Untersuchungen des Falles gefordert. Die palästinensische Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass diese Akte zur Untersuchung an den Internationalen Strafgerichtshof weitergeleitet wird. Der EU-Sprecher für den Mittleren Osten und Nordafrika erklärte sein Bedauern über den Tod von Abu Akleh während ihrer Berichterstattung und forderte rasche und unabhängige Untersuchungen, damit die Täter vor Gericht gestellt werden. Es gab zahlreiche Reaktionen auf dieses Verbrechen der israelischen Armeekräfte. Sie erfolgten seitens der palästinensischen Organe sowie der Medien und Organisationen und Verantwortlichen einiger Länder. In den sozialen Netzwerken kondolierten Tausende unter den Hashtags Shirin Shahid Jenin, Shahid Shahid, Märtyrerin und Zeugin und Shahid Shirin Abu Akleh. Bilal al-Shobaki, Professor für Politikwissenschaften an der Al-Khalil, Hebron-Universität, schrieb: Shirin Abu Akleh war seit der zweiten Intifada Palästinas immer an einer der Frontlinien der Heimat gewesen. Sobald Palästina ein Schaden hinzugefügt worden war, hat sie in uns Hoffnung eingeflößt. Sie war die Tochter eines jeden Palästinensers, die Schwester eines jeden Flüchtlings und ein Wort der Wahrheit gegenüber jedem Unterdrücker. Jamal Hoveil, einer der Anführer der Fatah, PLO, sagte in seiner Ansprache bei der Beisetzung von Abu Akleh: Gott erbarme sich ihrer. Sie kam aus Baitul Muraddas, um im Jenin-Lager den Märtyrertod zu sterben. Die Islamische Republik Iran hat die absichtliche Erschießung von Shirin Abu Akleh entschieden verurteilt und kondolierte ihren Angehörigen, dem Fernsehsender Al Jazeera und allen Reportern auf der Welt, die das palästinensische Ideal und das heilige Al-Quds verteidigen. Iran forderte die internationalen Organisationen und Institutionen für Menschenrechte und internationalen Medienunionen auf, unabhängige Untersuchungen über den Märtyrertod von Shirin Abu Akleh durchzuführen und das zionistische Regime zur Rede zu stellen. Die hohen Verantwortungsträger des zionistischen Regimes haben die Palästinenser für die Ermordung von Shirin Abu Akleh verantwortlich gemacht. Die Zeitung Haaretz berichtete jedoch, dass die Armee des Besatzerregimes nach Untersuchungen über den Anschlag auf Abu Akleh bekannt gab, dass die Reporterin von Gewehrkugeln der zionistischen Kräfte tödlich getroffen wurde und dass die Soldaten der Einheit Davudian der israelischen Armee beim Angriff auf das Jenin-Flüchtlingslager zahlreiche Schüsse abgegeben hatten. Naftali Bennett, der Premierminister des zionistischen Regimes, erklärte in einer Bekanntmachung, Israel habe die Palästinenser zur Durchführung einer gemeinsamen Obduktion und gemeinsamer Untersuchungen anhand von vorhandenen Unterlagen und Informationen zur Erschließung der Wahrheit aufgefordert. Aber Knesset-Mitglied Itamar Gvir schrieb schamlos auf Twitter: Immer wenn die Terroristen, er meinte damit die Palästinenser, auf unsere Militärkräfte in Jenin schießen, müssen wir sie mit aller Macht bekämpfen, selbst wenn dort Reporter anwesend sind. Der Terroranschlag auf Shirin Abu Akleh ist nicht das erste Verbrechen, welches das zionistische Regime gegen Reporter verübt. Gemäß dem Informationsministerium Palästinas sind seit der zweiten Intifada Palästinas im Jahre 2000 mittlerweile 45 Reporter vom zionistischen Regime umgebracht worden. Vor kurzem, am 15. Mai, jährte sich der Tag, an dem das israelische Regime den Al-Jala-Komplex in Gaza mit Raketen zerstörte, unter der Behauptung, dass sich dort die Hamas befindet. Aber in diesem Gebäude befanden sich in Wirklichkeit die Vertretungen von Nachrichtenagenturen, darunter Associated Press und Al Jazeera. Und nun, circa ein Jahr danach, haben am 11. Mai die zionistischen Schützen die Reporterin Shirin Abu Akleh erschossen, die ihrer Aufgabe nachging, die Öffentlichkeit über wichtige Ereignisse zu informieren. Aber dieser Terror ist nicht neu. Wir bringen auszugsweise einige Namen von anderen Reportern und Medienmitarbeitern, die in der Zeit von 2003 bis 2021 von dem Besatzerregime umgebracht wurden. 2003. Nazi Darwazeh, 46, Mitarbeiter des palästinensischen Fernsehens und des APTN-Mediennetzwerkes. 2003. James Henry Dominic Miller, 34, ein Kameramann und Filmemacher aus Wales. 2010. Kevdet Kilikler, ein türkischer Journalist, der auf dem Mavi Marmar-Schiff von dem israelischen Kommando erschossen wurde. 2012. Mohammad Abu Isha, 24, der für Al-Quds Educational Radio Station arbeitete. 2012. Mahmoud Al-Komi, 29, Kameramann für Al-Aqsa Fernsehen. 2012. Hossam Salama, 30, Kameramann für Al-Aqsa Fernsehen. 2014. Abdullah Fadel Murtaja, 26, Journalist des Al-Aqsa TV und der Shehab Agency, erstarb bei der Bombardierung der Region Shuja'iya. 2014. Simon Cameli aus Italien, 35, Videografer, der für Associated Press arbeitete. 2014. Frau Najla Mahmoud Al-Hajj, 25, Reporterin und Fotografin. 2014. Ali Abu Afash, 36, Programmleiter des Doha Medienzentrums. 2018. Ahmad Abu Hussein, 26, palästinensischer Fotoreporter. 2021. Yusuf Abu Hussein, Reporter des palästinensischen Al-Aqsa-Rundfunksenders. Dies waren lediglich 12 Namen von den 45 Medienmitarbeitern, die seitens der zionistischen Regimes von 2003 bis 2021 getötet wurden. Es sei hinzugefügt, dass gezielte Terroranschläge auf Reporter wie Shirin Abu Akleh dem Ziel dienen, die Verbrechen des illegalen israelischen Regimes zu verdecken. Die Besatzer fürchten sich nämlich davor, dass die Weltbevölkerung allzu viel über das Unrecht in Palästina erfährt. Die Erschießung dieser mutigen Reporterin und aller anderen Berichterstatter, die während Erfüllung ihrer Mission als Medienmitglied getötet oder verletzt wurden, ist ein abscheuliches Verbrechen und eine eindeutige Verletzung der internationalen menschenfreundlichen Gesetze und ein Angriff auf Medien, die Meinungsfreiheit und das Recht der Völker auf Information. Diesem üblen Vorgehen sind bereits eine große Schar von Reportern und Fotografen und Kameramännern bei Angriffen zum Opfer gefallen. Gemäß den internationalen Gesetzen zählen Journalisten und Zeitungsreporter und alle, die in Gebieten mit militärischen Konflikten ihrer gefährlichen beruflichen Aufgabe nachgehen, als Zivilisten und sind zu achten und zu unterstützen. Daher darf gemäß internationalen Mediengremien nicht zu diesen Vorfällen geschwiegen werden. Sie müssen verurteilt und die Urheber solcher Verbrechen müssen zur Rede gestellt werden.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.